D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Laura Wagers-Koch ist zu Gast in Dein Sonntag. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Du bist bei den Olympischen Spielen in Rio mit dabei gewesen und hast eine Medaille für Deutschland geholt. Die Medaille ist aus Bronze, habe ich eben schon gesagt. Und deine Sportart ist Judo. Die Olympischen Spiele, die sind jetzt so seit einer Woche vorbei. Ziemlich genau eigentlich fast. Letzten Sonntag gab es die große Abschlussfeier. Ne? Hattest du schon so ein bisschen Zeit, irgendwie alles zu verarbeiten, was in Rio so passiert ist?
Ja, so langsam. Also vor Ort eigentlich kaum, weil es dann so viele Sachen zu tun gab irgendwie. Und wir auch die ganze Zeit da so intensiv genutzt haben. Aber ich bin da ein bisschen früher zurückgeflogen, am 18. schon. Mhm. Und genau, als ich dann hier war, hatte ich schon Zeit, habe so meine Freunde alle getroffen, irgendwie zusammen auch nochmal die Kämpfe angeguckt.
Und noch ein bisschen gefeiert, hoffe ich.
Genau, auf jeden Fall irgendwie dann so realisiert, was da eigentlich passiert ist. Und es war auf jeden Fall richtig cool. Und ich habe mich gefreut, dass ich das so mit den Leuten zusammen genießen konnte, die mich auch dahin begleitet haben, sozusagen.
Hast du denn dann jetzt auch so ein bisschen Zeit gehabt, auch mal auszuspannen? Oder bist du jetzt direkt wieder ins Trainingsprogramm eingestiegen? Wie läuft das so als Profi-Judoka, sagt man? Ne? Judokas ist ein falscher Plural, habe ich mir sagen lassen.
Genau, ja, das S gehört da nicht hin.
Das S gehört da nicht hin, haben wir das schon mal geklärt.
Ja, Judoka.
Judoka, also, danke.
Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt nochmal in Urlaub fliege nach Peru und ich komme am 15. September wieder und dann steige ich auch richtig ins Training ein. Also jetzt habe ich schon so ein bisschen trainiert, aber nur so aus Spaß, weil ich halt
aus Spaß
schon Lust hatte, mich mal wieder zu bewegen und weil es mir gefehlt hat und so und ja.
Du promovierst gerade noch so nebenbei, sage ich mal, in Mathematik, sprechen wir auch gleich noch so ein bisschen ausführlicher drüber. Das klingt aber schon so, als hätte so ein ziemlich volles Leben, also weiß nicht, an einem Sonntag jetzt mal wie hier irgendwie um 10 Uhr ins Radio kommen, ist wahrscheinlich kein Problem für dich oder wie sehen so sonst deine Tage oder Sonntage aus?
Ja, in der Woche ist schon meistens ziemlich voll, also mit der Uni und dem Sport ist der Tag schon wirklich ganz gut ausgefüllt, aber ich versuche eigentlich das Wochenende immer so frei zu halten, dass man auch mal runterkommt, Zeit für sich hat und so Freunde zu treffen und ja. Zum Beispiel ins Radio zu kommen.
Das ist doch eine gute Sache. Aber Wettkämpfe, stelle ich mir vor, sind häufig am Wochenende wahrscheinlich,
die sind auch
oder?
Immer am Wochenende, ja. Also wenn ein Wettkampf ist, dann ja, ist das Wochenende belegt.
Halt kein Wochenende, aber gut, das macht ja auch Spaß, haben wir gerade schon gemerkt. Ein bisschen bewegen nach den Olympischen Spielen muss dann auch mal sein. Lass uns über die wichtigen Dinge reden, über Musik. Du magst die Beginner, richtig?
Ja.
Neue Sachen oder auch die alten?
Alles.
Alles tatsächlich. Lass mal kurz zusammenfassen. 27 Jahre alt, richtig?
26.
Das heißt, als die Beginner ihr erstes Album gemacht haben, da warst du nicht mal ganz eins. 91 war es, glaube ich. Ne?
Genau.
Wann hast du sie dann entdeckt für dich so?
Ich überlege gerade, als ich so 14, 15 war, glaube ich, bei mir im Verein haben es viele gehört und dann hat sich das so ergeben.
Da ging das noch.
Ja.
Jetzt werden sie ja von ziemlich vielen Leuten gefeiert, so irgendwie für ihr neues Album.
Läuft's wieder.
Genau. Läuft wieder, aber es gibt auch Kritik. Ne? Es gibt irgendwie so Leute, die sagen, nicht mehr so kreativ, nicht mehr so wortgewandt, nicht mehr so politisch. Beginner sind zu alt. Ich meine, die Herren sind ja jetzt auch alle irgendwie an die 40. Ne? Aber du findest geil?
Ja, mir gefällt.
Laura Wagers-Koch, sie ist zu Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag, ist Judoka. Judoka, so heißt es, ne? Korrekt?
Ja.
Yes. Und hat für Deutschland eine Bronzemedaille von den Olympischen Spielen in Rio mitgebracht. Übrigens die einzige Bronzemedaille im Judo. Was war denn da los eigentlich?
Ja, das ist schwer zu sagen irgendwie. Ich würde sagen, wir hatten echt eine starke Mannschaft und vielen war da auch viel zuzutrauen. Das hatten wir in der Vorbereitung schon ein bisschen Pech mit Verletzungen irgendwie. Und beim Wettkampf lief es dann irgendwie einfach nicht. Also beim Judo entscheidet sich ja vieles so in Sekunden. Mhm. Und ich glaube, das Ergebnis, was wir jetzt letztendlich quasi hatten, das zeigt nicht, wie gut die Mannschaft eigentlich ist.
Ja, wenn man so auf die letzten Olympischen Spiele guckt, dann war es ja auch deutlich erfolgreicher. Ne? Also das war ja jetzt irgendwie so ein kleiner Ausreißer. Also
ja, letztes Mal hatten wir bei den Olympischen Spielen 4 Medaillen, allerdings 3 bei den Männern und eine bei den Frauen. Und diesmal fand ich, dass eigentlich die Frauenmannschaft insbesondere extrem stark war. Also alle, die da hingefahren sind, haben schon EM- oder WM-Medaillen geholt und waren auch wirklich weit oben in der Weltrangliste und also wirklich erfolgreich in den letzten 4 Jahren. Und zwar, also es war echt ärgerlich, so wie es jetzt ausgegangen ist.
Aber kann dir ja eigentlich alles egal sein. Du bist erfolgreich gewesen. Nach einem ziemlich anstrengenden Kampf hast du dir die Bronzemedaille geholt. Und das hier, das war kurz nach dem Kampf.
Also gar nicht groß mit Taktik oder irgendwas. Und im Kampf hat der Trainer gesagt, Ochi Kochi, das ist so eine Kombi. Und um die Hüfte gehen und genau das habe ich dann auch gemacht. Und zweimal schon so, habe ich schon gemerkt, dass das kann gehen und dann irgendwann hat es halt geklappt.
Das war deine Analyse quasi direkt nach dem Kampf, jetzt so mit ein bisschen Abstand. Würdest du das genauso analysieren?
Ja, so ähnlich. Also ich war dann noch total fertig. Der Kampf war echt total anstrengend. Der ging auch noch in die Verlängerung. Also nach der normalen Kampfzeit war es ausgeglichen. Dann ging es in die Verlängerung. Und ja, also was ich da gefragt wurde, war halt, ob ich mir vorher eine Taktik zurechtgelegt habe.
Genau.
Und es war halt so, dass ich im Halbfinale gekämpft habe, von der Matte runtergegangen bin, ganz kurz im Aufwärmraum war, was trinken konnte und dann eigentlich direkt wieder reingegangen bin.
Das ist auch
bin.
Krass, ne? Das ist ganz schön hart getaktet.
Das war
auch,
ganz
ne?
schön dicht hintereinander, ja. Und deswegen war wirklich auch gar keine Zeit und ja, und ich würde, also es war genau diese Kombination, die ich da gesagt habe. Ich habe die wirklich vorher 2-3 Mal schon probiert und sie war eigentlich, also ich habe gemerkt, dass es gehen kann und auch mit dem Griff und so. Und
wie heißt sie noch gleich?
Also ich habe erst Ochigari gemacht, das heißt, ich habe mit meinem linken Bein sozusagen ihr rechtes Bein so innen angegriffen und dann hat sie ihr Gewicht auf das andere Bein verlagert und dann habe ich das mit meinem, also mit dem gleichen Bein das andere Bein so weggehakt und dadurch ist sie gefallen.
Was ich mich jetzt gefragt habe, ich bin jetzt nun wirklich kein Judo-Experte und vielleicht ist die Frage auch doof, aber wenn dein Trainer dir dann so Taktiken oder irgendwelche Moves zuruft, das hört doch auch deine Gegnerin. Und kann die sich dann nicht irgendwie darauf einstellen und sagt dann, okay, ja, wenn du das jetzt machst, dann stelle ich mich mal irgendwie anders hin. Oder operiert er damit Codewörtern oder so?
Nee, der spricht schon Deutsch und halt nimmt diese japanischen Begriffe. Ich überlege gerade. Also ich höre nicht drauf, was der andere Trainer sagt, außer bei den Österreichern, wo der Trainer Deutsch spricht, wo ich halt wirklich alles verstehe. Ansonsten bin ich schon ziemlich fokussiert auf meinen Trainer und blende eigentlich alles andere aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Spanierin ist. Also in dem Fall hat sie sich offensichtlich nicht drauf eingestellt, aber wir waren auch beide schon ziemlich platt. So. Und letztendlich ist es ja auch kein großes Geheimnis, irgendwie was man macht. Das checkt man schon relativ schnell, was der andere für eine Taktik hat, irgendwie was der gerade machen will, auf welchen Arm der sich konzentriert oder so. Da ist es jetzt auch keine große Hilfe, wenn man merkt, was der Trainer dem sagt sozusagen.
Taktik, das Wort ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht kannst du nochmal für alle, die jetzt nicht so Judo-fit sind, grob erklären, worum geht's im Judo genau?
Also beim Judo gewinnt man, wenn man den anderen auf den Rücken wirft, dann kriegt man einen Ippon und der Kampf ist sofort vorbei. Und wenn man den nicht ganz auf den Rücken wirft, also ein bisschen mehr auf die Seite oder so, dann gibt es noch verschiedene andere Wertungen. Einmal einen halben Punkt, ein Wasari und eine kleinere Wertung, ein Yuko. Und wer halt am Ende von 4 Minuten die meisten Wertungen hat, der hat gewonnen. Und es gibt außerdem noch Strafen, wenn man irgendwie zum Beispiel passiv war oder einfach rausläuft oder den anderen nicht greifen lässt oder so, dann kriegt man eine Bestrafung.
Passiv heißt, man stellt sich in die Ecke und macht nichts, oder wie?
Genau, sowas. Ja, und das will man nicht.
Also, klar.
Dann macht es ja auch keinen Spaß. Oder man kann zum Beispiel auch so ganz doll wegstemmen, sodass der andere überhaupt nicht rankommt. Und wenn das halt einer offensichtlich macht, dann kriegt er Bestrafung. Und wer am Ende die meisten Strafen hat, verliert, wenn es keine Wertungen gibt.
Jetzt hast du eben in deiner Analyse gleich kurz nach dem Spiel gesagt, na, so eine richtige Taktik hatte ich nicht. Ich habe mal geguckt, was kommt. Aber du hast das Wort Taktik schon ziemlich viel benutzt. Ist das so, dass du dir generell, wenn du jetzt nicht gerade von dem irgendwie Halbfinalspiel kurz in das Bronzemedaillenspiel und den dritten Platz geschubst wirst, machst du dir dann vorher viele Gedanken über so einen Kampf? Legst du dir eine Taktik zurecht? Guckst du dir vielleicht auch an andere Kämpfe, so wie operiert dein Gegner, deine Gegnerin?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal sagen wir nicht Spiel, sondern Kampf.
Entschuldigung.
Kein Problem.
Aber verbessere mich da bitte brutal.
Okay, alles klar. Ja, aber es war so, ich habe auf jeden Fall in der Vorbereitung, haben wir uns alle Gegner nochmal angeguckt und wir haben gegen jeden eine Taktik entwickelt. Ich habe mir das alles in so ein Buch eingetragen. Wenn ich gemerkt habe, dass irgendwie gegen manche, dass ich da vielleicht nochmal was üben sollte, dann sind wir das im Training nochmal durchgegangen, speziell gegen diese Leute. Und auch in allen anderen Kämpfen haben wir eigentlich gesagt, okay, das und das ist die Linie oder die Taktik, mit der gehen wir in den Kampf rein. Und dann ist es natürlich immer noch so, dass im Kampf irgendwie unvorhergesehene Sachen passieren und man dann spontan darauf reagieren muss.
Klar.
Aber so eine Grundidee habe ich eigentlich meistens schon. Und jetzt bei dieser Spanierin ist das so, die ist halt ziemlich aggressiv. Die kann, also macht eigentlich nur so 1-2 Techniken wirklich gut, aber dafür ist die halt wahnsinnig kräftig und konsequent und so. Und deswegen ging es da, dass man ohne eine große Taktik einfach quasi war die Idee, hart dagegen sein, sich nicht von dieser Aggressivität so beeindrucken zu lassen und ihr auch nicht so den Raum geben, dass sie das quasi so entfalten kann.
Hattest du von Anfang an irgendwie ein ganz gutes Gefühl, als du in den Kampf gegangen bist und den dritten Platz oder gar keins? Ich meine, du kamst ja gerade mehr oder weniger aus einer Niederlage. Das muss man ja wahrscheinlich auch erstmal psychologisch wegstecken, so, ne?
Ja, also bei dem Halbfinale war es halt so, ich habe eigentlich einen wirklich guten Kampf gemacht. Ich war am Anfang, fand ich also gefühlt so besser. Dann bin ich halt einmal wirklich doof in so eine Technik reingegangen und sie hat mich sozusagen dann gut erwischt. Da habe ich eine große Wertung abgegeben und danach konnte ich sie nochmal gut unter Druck setzen und sie hat noch Bestrafung gekriegt. Und hätte ich jetzt noch 5 Minuten länger gehabt, nein, oder 2 vielleicht, ja, dann hätte ich vielleicht den Kampf auch noch drehen können. Und dadurch war ich aber, also hatte ich irgendwie den Wurf schon abgehakt und ich hatte ja dann danach noch einen guten Kampf gemacht und sie auch gut unter Druck gesetzt. Und dadurch war ich irgendwie ganz positiv. Also ich wollte dann unbedingt die Medaille gewinnen und war auch ja, ganz optimistisch. Aber ich wusste auch, dass es gegen die Spanierin halt echt ein offener, schwieriger Kampf ist. Also und so war es ja dann auch. Mhm. Also ich habe gewusst, dass wir eigentlich ungefähr so gleich gut sind, würde ich sagen. Mhm. Und es war auch so, dass nach der regulären Kampfzeit noch keine Wertung gefallen ist und wir dann in die Verlängerung gegangen sind. Und ich halt einfach die ganze Zeit gedacht habe, du musst es jetzt schaffen, du musst jetzt einfach den nächsten Angriff machen. Und dann nach dem Angriff halt gedacht, so jetzt machst du wieder den nächsten Angriff und so. Und
ja. Stückchen für Stückchen.
Genau.
Und dann hat es auch funktioniert. Wie ist das so mit Psychologie? Wie viel spielt da so mit? Wenn ich mir jetzt, weiß ich, das Halbfinal-Ding angucke, gegen eine Japanerin, quasi gegen jemanden, der aus dem Land kommt, wo Judo auch herkommt. Ist das so eine Psychologie-Geschichte? Hat man da Respekt?
Also Psychologie ist auf jeden Fall total wichtig und es gibt auch Gegner, vor denen man so Respekt hat. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer gegen so eine Holländerin verloren, Kim Polling, habe letztes Jahr das erste Mal endlich gegen die gewonnen und ich habe auch mit einem Psychologen wirklich gearbeitet und das so visualisiert und so, weil das schon irgendwie so ein bisschen meine Angstgegnerin geworden ist. Also jetzt vor einer Japanerin speziell habe ich jetzt irgendwie nicht so einen besonderen Respekt. Also ich finde, ich respektiere die natürlich als Sportlerin, aber ich hatte jetzt keine Angst oder so, gegen die zu kämpfen oder mir das auch nicht zugetraut, sondern ja, war eigentlich schon optimistisch.
Hm. Egal, Bronze ist auch grandios und dann kam der große Moment. Du durftest aufs Treppchen, dir wurde die Medaille gegeben, umgehängt. Wie war das?
Cool. Ja, das war schon wirklich was ganz Besonderes. Also, also man musste da so rumlaufen, einmal um die halbe Matte, dann war man an diesem Podium und schon der Weg dahin, dann habe ich nochmal die ganzen Leute gesehen, die auf der Tribüne waren und so einem zugejubelt haben, das war schon irgendwie cool. Und dann standen wir da dann mit der Medaille des Umhängens, war auch was Besonderes, aber vor allen Dingen, als dann diese Hymne gespielt wurde von der Japanerin und man irgendwie so ein bisschen so das realisiert hat, wo man gerade steht und was man geschafft hat und so, da war ich echt emotional, dann habe ich auch ein bisschen geweint.
So muss das sein, ja.
Ja, das auf jeden Fall genossen.
Du hattest so einen Moment dann auch tatsächlich Zeit, das alles zu realisieren. Ich habe das schon mal irgendwie von anderen Sportlern gehört, die dann irgendwie so noch im Film von dem gerade was auch immer Wettkampf waren und dann so aufs Podium drauf sind und das alles gar nicht so gecheckt haben, was da gerade passiert und dann irgendwie 10 Minuten später gesagt haben, krass, achso, ich habe gerade eine Medaille bekommen. So, aber du hast das quasi schon aktiv alles so ein bisschen mitbekommen.
Ja, ich hatte auch kurz Pause. Also nach dem Bronzekampf wurden wir direkt hinten hingeführt, also waren erst noch kurz diese Interviews, was wir auch gerade gehört haben. Dann wurden wir direkt zu so einen Plätzen geführt und dann lief ja noch das Finale. Die haben auch selber noch, klar, die Interviews gemacht. Dann haben sogar noch die Männer gekämpft und danach war erst die Siegerehrung.
Das heißt, so ein halbes, dreiviertel Stündchen war auf jeden Fall dazwischen.
Ja, die Zeit kann ich jetzt nicht genau sagen, aber wir saßen da auch zu viert. Dann halt die Kolumbianerin, die Japanerin, eine Britin und ich. Und dann haben wir auch noch ein Selfie gemacht und uns gegenseitig irgendwie, also mit der Britin gerade verstehe ich mich auch richtig gut.
Ja, ist das dann so, dass die Stimmung dann quasi außerhalb des Kampfes auch lustig sein kann? Gerade wenn man, weiß ich nicht, auch wenn man gerade gegeneinander gekämpft hat oder so?
Ja, wenn man jetzt gerade gegeneinander gekämpft hat und gerade gegen den verloren hat, dann ist es ein bisschen schwierig, aber generell, wir trainieren total viel zusammen in unterschiedlichen Trainingslagern. Mhm. Mit der Britin war es jetzt so, wir waren irgendwie in Baku beim Wettkampf, beide im ersten Kampf ausgeschieden gegen Gegner, gegen die wir eigentlich nicht verlieren sollten. Mhm. Und hatten dann Dopingkontrolle. Eigentlich hat man bei uns nur Dopingkontrolle, wenn man eine Medaille holt, aber da hatten irgendwie alle. Mhm. So, und dann saßen wir da zusammen und haben irgendwie geweint und uns gegenseitig getröstet und haben gesagt, aber bei Olympia wird's anders. Und dann war es halt umso cooler, dass wir dann bei Olympia zusammen da saßen, irgendwie die Bronzemedaille halt beide gewonnen hatten. Und
ja, großartig.
Ja, das war echt ganz cool. Und dann haben wir uns schon die ganze Zeit zusammen gefreut und ja.
Was mich ja tatsächlich so ein bisschen gewundert hat, du hattest verschiedene Glücksbringer mit dabei. Und ne, du machst ja gerade auch deinen Doktor in Mathematik und ich habe dann so gesagt, jemand, der sich so für Mathe interessiert, ja, das ist ja eigentlich so ein klischee-mäßig oder auch von den Interessen her, habe ich mir gedacht, so ein logischer, rationaler Mensch und Glück ist ja irgendwie sowas eher Irrationales, oder?
Ja, aber braucht man trotzdem, oder?
Klar, auf jeden Fall. Aber ich hab dann auch mal kurz gegoogelt, weil ich dann irgendwann gehört habe, dass es auch so Glücksberechnungsformeln gibt. Nicht, dass du mir dann jetzt irgendwie um die Ohren haust, nee, nix. Glück ist total berechenbar und da kann man auf jeden Fall irgendwie was festlegen. Aber das ist nicht so, ne?
Nee, ich habe einfach die mitgenommen, weil ich damit Menschen verbunden habe und irgendwie wollte, dass sie so zumindest in Gedanken mit bei mir sind.
Was war das, was du da mitgenommen hast?
Ich habe einmal so einen kleinen Bären mitgenommen, den meine Mutter mir geschenkt hat. Dann so eine kleine Ente, die mein Trainer früher schon immer auf seinen Wettkämpfen dabei hatte. Mhm. Also mein erster Trainer aus dem Verein.
Ach krass, okay. Eine alte Ente.
Eine ganz alte Ente, ja. Und was hatte ich noch dabei? Ich überlege gerade. Dann hatte ich so eine Deutschlandfahne mit, die habe ich aber meiner Freundin gegeben, die da war. Mhm. Und die habe ich von den ganzen Leuten aus meinem Verein gekriegt, mit denen ich halt früher so viel zusammen trainiert habe und so.
Ja, cool. Das heißt, da ist auch noch viel Kontakt irgendwie dann auch zu quasi der früheren Judo, zu den Judo-Anfängen mehr oder weniger.
Ja, also mit den meisten habe ich schon Kontakt, aber wir trainieren jetzt nicht mehr zusammen, weil Klar. Ich halt früher in Berlin gewohnt habe, jetzt in Köln. Und die haben sich auch ein bisschen verteilt zum Studieren und so, sind viele weggezogen oder manche haben auch aufgehört mit Judo. Mhm. Aber wir schreiben schon noch alle so ein bisschen und wir mögen uns auch alle immer noch total gerne.
Du hast gerade gesagt, du bist aus Berlin weggezogen, kommst ursprünglich aus Berlin, lebst jetzt in Köln wegen Judo oder wegen Mathe?
Es hat einfach gut gepasst. Also ich habe, als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich irgendwie gedacht, ich hätte gerne mal so einen richtigen Tapetenwechsel und würde ein paar Sachen gerne anders machen. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann wollte ich ja gerne nach Köln ziehen, weil es hier eine richtig gute Trainingsgruppe gibt und ich auch mit den Trainern mich gut verstanden habe. Und außerdem, ist eine Professorin von mir, die ich aus Berlin kannte, die ist in Aachen Professorin gewesen dann.
Mhm, nicht und weit weg von Köln, ne? Ein Dreiviertelstündchen mit dem Zug.
Ja, ja. Und dann habe ich halt gedacht, das würde ja perfekt passen. Habe die auch gefragt, wie es aussieht mit Promotion und so. Und ja, da haben wir uns relativ schnell so zusammengefunden. Mhm. Also sie fand es auch gut und dann ja, habe ich gedacht, ich mache das.
Einfach mal so. Ich meine, es ist so eine Promotion ja auch schon ein bisschen Arbeit, ne? Gerade in Mathematik würde ich vermuten. Und die meisten Leute, die machen das mehr oder weniger Vollzeit, denen reicht das so als Beschäftigung. Jetzt bist du auch noch Profi-Judoka. Wie passt das alles irgendwie so in dein Leben rein? Wenn ich mir jetzt so einen klassischen Tag in deinem Leben vorstelle, wie machst du das? Wie teilst du das auf? Morgens Judo, nachmittags Mathe oder wie fügt sich das zusammen?
Also meistens haben wir Frühtraining. Eigentlich haben wir jeden Morgen Frühtraining, genau jetzt in der Woche. Dann ist es unterschiedlich. Manchmal fahre ich nach Aachen und treffe mich da mit den Leuten, mit denen ich halt auch zusammenarbeite und wir arbeiten in der Uni. Mhm. Teilweise habe ich auch was gemacht mit Leuten, die auch hier in Köln sind und manchmal mache ich auch einfach was zu Hause. Mhm. Und genau, da mache ich sozusagen nach dem Morgenstraining ein bisschen Mathe und dann haben wir meistens abends nochmal Training und je nachdem, in welcher Phase wir gerade sind, muss ich dann abends manchmal auch noch ein bisschen Mathe machen, aber das kommt immer so drauf an. Also jetzt vor Olympia habe ich es gar nicht gemacht. Mhm. Davor hatten wir eine Phase, wo wir so ein Paper eingereicht haben. Da war schon immer noch viel zu tun. Da habe ich dann auch wirklich bis nachts rein so ein bisschen schon daran gearbeitet sozusagen, damit das alles fertig wird. Aber ich gucke immer, dass ich dann nach so einer intensiven Phase mir immer wieder so ein bisschen Erholung gönne und dann, ja.
Das klingt schon ziemlich krass. Hast du da immer Energie? Also ich meine, wenn du dann schon vormittags irgendwie körperlich dich verausgabt hast, dann irgendwie mittags oder nachmittags an den Schreibtisch setzen und dann ja dich schon auch mit komplexen Dingen beschäftigen, hast du da nicht manchmal das Gefühl, vielleicht lieber doch ins Bett oder so?
Ja, ich finde eigentlich, dass es ein ganz guter Ausgleich ist und ich finde es auch richtig cool, dass ich noch so einen anderen Bereich habe, wo ich so Leute treffe irgendwie oder wo ich Leute treffe, für die ich nicht in erster Linie Judoka bin, sondern halt irgendwie, die mich so über Mathe und sowas sehen und definieren. Ich finde das schon wichtig, dass man nicht sein ganzes Leben irgendwie so über Judo definiert, weil ich finde das oder ich sehe das bei vielen sozusagen. Und ich finde es auch gut, wenn man sich vom Kopf her so mit anderen Sachen auch noch beschäftigt.
Klar.
Aber es stimmt schon jetzt vor Olympia gerade, wo noch so viel zu tun war. Wir haben vorhin schon darüber geredet, ich habe gegen alle noch so eine Taktik entwickelt und so. Irgendwie hat mich das auch alles vom Kopf so beschäftigt, dass ich da echt nicht mehr viel für die Uni gemacht habe. Aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder dazu komme. Also Montag fahre ich endlich mal wieder hin. Und ja, mal gucken.
Aber das ist auch okay für deine Professorin, wenn du dann irgendwie mal 3-4 Wochen ein bisschen low unterwegs bist und dann sagst vielleicht, ja, reden wir nicht in diesem Monat, sondern vielleicht im nächsten Monat nochmal darüber, wie es gerade steht mit meiner Doktorarbeit.
Ja, da habe ich echt total Glück gehabt. Die ist super verständnisvoll. Die hat früher selber mal Leistungssport gemacht und die unterstützt es total. Also ja, da habe ich echt mega Glück gehabt. Aber anders würde ich, glaube ich, auch nicht schaffen.
Das hast du eben schon gesagt, als Musik lief. Oh Gott, da muss ich gleich erklären, was ich da mache in diesem Mathe.
Ja.
Jetzt ist der Moment gekommen. Ich sag mal den Begriff, mit dem du dich beschäftigst. Algorithmische Spieltheorie. Klingt ja erstmal irgendwie ganz spaßig. Ist es aber wahrscheinlich sehr komplex. Ne? Kannst du das irgendwie runterbrechen, grob, womit du dich so beschäftigst?
Also wenn man jetzt erstmal Spieltheorie allgemein so überlegt, was das ist, dann kann man sich das so vorstellen, dass man irgendwelche Spieler, also irgendwelche Leute hat, die irgendwie miteinander interagieren. Mhm. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist so eine Verkehrssituation. Also man hat ganz viele Leute, die wollen, haben jeweils einen Start und ein Ziel und die wollen halt von ihrem Start zu ihrem Ziel kommen.
Klar.
Und nehmen dabei den Weg, der für sie halt am schnellsten geht.
Mhm.
Und bei der Spieltheorie kann man sich jetzt sozusagen angucken, wenn ich jetzt irgendein System habe, welche Wege würden denn die Leute nehmen, wie pendelt sich zum Beispiel irgendwie ein Gleichgewicht ein?
Mhm.
Und dann, also Fragen, die wir uns zum Beispiel auch noch angucken, wäre sowas wie, wenn ich jetzt mit Ampelschaltung zum Beispiel Einfluss darauf nehme, wie verändere ich dann das System? Oder was passiert, wenn man noch die und die Straßen einfügt oder löscht oder so?
Mhm.
Also das ist dann schon, ja, okay, sagen wir also, das ist einfach Spieltheorie.
Okay.
Und genau, man guckt sozusagen, man hat irgendwelche Menschen, die agieren irgendwie egoistisch und rational, also die wollen sozusagen den schnellsten Weg nehmen und gucken nur auf sich. Und dann betrachtet man, wie sich so das Gesamtsystem irgendwie entwickelt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist bei dieser Verkehrsmodellierung, da haben wir versucht, diese Zeitkomponente mit einzubringen.
Mhm.
Also wir haben sozusagen überlegt, die Leute fahren gleichzeitig los und jetzt nur, wenn die zur gleichen Zeit die gleiche Straße betreten wollen, dann behindern die sich irgendwie.
Klar.
Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie kann ich gut entscheiden, wer als erstes reinfahren darf und wer als zweites? Und dann, sodass sich sozusagen ein guter Gesamtzustand einstellt.
Das klingt ja eigentlich alles sehr praktisch. Tatsächlich, ne? Also das heißt, es ist schon ein sehr praktischer Anwendungsbereich, in dem du dann theoretisch operierst.
Genau, also wir machen es auf jeden Fall theoretisch und das würde ich sagen, sind mehr so Grundlagen irgendwie, aber man kann sich so ein bisschen so einen praktischen Bezug vorstellen. Autos war jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber so Chip-Design oder so, da könnte das schon eine richtig praktische Anwendung haben.
Weißt du schon, was du da so grob irgendwann mal mit anfangen willst, so jobmäßig? Hast du da schon irgendwie Ideen, Perspektiven?
Ja, ich habe jetzt noch nicht so richtig was Konkretes, aber ich habe so einen Mentor von der Deutschen Sporthilfe, Alfred Bürdel, und ich habe mit dem auch schon ein bisschen geredet und wir haben jetzt irgendwie überlegt, so selbstfahrende Autos finde ich eigentlich ganz spannend und da sind ja auch Algorithmen und so total wichtig und ich finde es auch ein cooles Konzept und so, da hätte ich Lust, mich irgendwie mit zu beschäftigen und ja, aber ich habe mir das noch nicht näher angeguckt, weil ja, das war jetzt erst so irgendwie direkt vor Olympia und da...
Klar.
War so viel los.
Ist ja vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Wie lange macht man eigentlich Judo so auf Profiniveau? Oder wie lange kann man das machen? Ist man dann irgendwann, weiß nicht, nicht mehr fit genug oder zu schwach? Oder Knie gehen kaputt? Oder was ist da, sind da so die typischen Wehwehchen?
Boah, schwer zu sagen. Also beim Judo, einmal ist es so, dass ich würde sagen, man kann es so bis Mitte 30 ganz gut machen. Da gibt es auch immer wieder Leute, weil es ja auch eine ziemlich taktische Sportart, die auch Mitte 30 noch sehr erfolgreich sind.
Mhm.
Es gibt einzelne Ausreißer, die es länger machen und auch länger erfolgreich machen, aber ja, ist jetzt nicht mein Ziel.
Verstehe.
Ich glaube, ich würde noch 4 Jahre, könnte ich mir gut vorstellen, so bis Tokio und dann wäre für mich auf jeden Fall Schluss.
Mhm.
Und was gibt es so für Wehwehchen beim Judo? Also ich würde sagen, die typischen Sachen sind so Schulter, Knie, Rücken.
Mhm.
Ja, weil es halt eine Vollkontaktsportart ist, wo man sich direkt mit dem Gegner auseinandersetzt und wo halt auch unvorhergesehene Sachen leicht passieren können. Das ist schon,
ja, auch Bewegungen, die dann irgendwie, die du nicht kalkulieren kannst
wahrscheinlich. Genau, genau.
Ne?
Also ja, schon Verletzungs, kann schon passieren.
Intensiv.
Ja, das wollte ich jetzt vielleicht nicht sagen.
Genau,
ich wollte auch ein bisschen Werbung machen für die Sportart. Also eigentlich ist es echt eine gute Sportart und wenn man ordentlich zusammen trainiert, dann passiert auch nichts.
So, haben wir das klargestellt. Keine Intensivität hier. Was wird dir mehr fehlen, wenn es nicht mehr in deinem Leben wäre? Judo oder Mathe?
Schwierige Frage. Ich finde halt beides wichtig. So. Also ich glaube, man kann auch für beides einen Ersatz finden. Aber ja, im Moment bin ich froh, dass ich nichts davon vermissen muss.
Gibt's da irgendwo Überschneidungspunkte zwischen diesen beiden Welten in deinem Leben?
Ja, Überschneidung würde ich jetzt nicht sagen.
Hm.
Aber was ich schon finde, was irgendwie so ähnlich ist, ist beim Judo, ist es ja zumindest bei uns ist es so, wir reisen halt viel rum, machen so die Trainingslager international und lernen halt auch die ganzen Leute kennen und irgendwie arbeitet man halt auch so ein bisschen zusammen sozusagen, weil man trainiert ja zusammen, bereitet sich zusammen auf die Wettkämpfe vor und so. Und ja, und ich finde, bei Mathe ist es halt so, da ist es ja auch so, die Leute fahren zu diesen internationalen Konferenzen, tragen so ihre Sachen vor und irgendwie arbeitet man so ein bisschen zusammen.
Und vielleicht auch hin und wieder mal gegeneinander.
Genau, aber, genau. Ne? Und so ist es halt beim Judo auch. Und ich finde, das ist eigentlich ganz cool. Also mir macht das auch total viel Spaß, so dieses Reisen, so viele Leute kennenlernen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen und so.
Und Input und sowas.
Ne? Ja, das finde ich richtig cool.
Wie war es eigentlich in Rio, also so in der Stadt?
Cool.
Cool?
Ja.
Gefällt dir?
Ja.
Hast du ein bisschen Zeit gehabt, dir überhaupt was anzugucken? Oder ist das dann wirklich so hart getaktet? Trainieren, Wettkampf oder so?
Ja, wir hatten schon ein bisschen Zeit. Also vor dem Wettkampf haben wir nicht so viel angeguckt, weil wir waren in Barra. Das ist so ein bisschen außerhalb. Also da ist das Olympische Dorf und davon waren wir auch noch relativ am Rand.
Mhm.
Dadurch war es schon ziemlich weit in die Stadt, aber wir sind in Barra ein bisschen mit den neuen Bussen da rumgefahren. Also es gibt so BRT-Busse, die fahren außerhalb von der Fahrbahn. Also die haben so eine extra Spur und dadurch stehen die nicht im Stau.
Ah, wie praktisch, okay.
Ja, das war echt ganz praktisch, weil der Verkehr in Rio ist richtig eine Katastrophe.
Ja. Es ist einfach auch eine riesige Stadt. Ich meine, jetzt kommst du aus Berlin. Ja. Das ist so flächenmäßig ja auch irgendwie nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Stadt in Deutschland, weil es einfach auch so viel Fläche hat. Aber ich glaube, Rio ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, Rio ist echt riesig. Also wir haben es auch gemerkt, als wir dann zum Beispiel von uns, haben wir mal geguckt, wie lange ist es denn zum Zuckerhut oder irgendwie wollten wir nach Santa Teresa, sind wir auch später nach dem Wettkampf dann gefahren, das ist ein Künstlerviertel.
Mhm.
Und es hat einfach alles Ewigkeiten gedauert und wir hatten noch Glück, weil die hatten so eine neue Metro auch gebaut, die nur von Leuten benutzt werden durfte, die auch irgendwie eine Akkreditierung oder Karten für Olympischen Spiele hatten.
Okay.
Ja, also wir hatten sozusagen noch die guten Verkehrsbedingungen und sind schon 1,5 Stunden da durch die Gegend gefahren irgendwie.
Krass.
Und,
Wir war deine Mutter und deine Mitbewohnerin, ne? Mit denen warst du unterwegs in Rio?
Ja, die waren beide da zum Zugucken, aber ich war dann unterwegs eigentlich mit meinen Freunden vom Judo aus dem Dorf.
Ah, also verstehe.
Meine Mutter und meine Mitbewohnerin sind beide relativ früh wieder geflogen.
Ah, okay. Wo warst du dann da so überall? Zuckerhut? Hast du dir angeschaut?
Nee, habe ich nicht.
Ich war zu weit weg?
Wollte ich unbedingt davor eigentlich, aber ja, da war ich schon mal und irgendwie sind wir dann auch doch relativ früh zurückgefahren und dann hatten erstmal andere Sachen Priorität. Also wir waren einmal in so einem Nationalpark.
Mhm.
Das ist so ein Wald, den die irgendwie wieder aufgeforstet haben. Haben die erst komplett gerodet gehabt und dann haben die gemerkt, das Klima in Rio kippt total.
Mhm.
Und dann haben die da wieder aufgeforstet und also aus meinen Augen sieht es ein bisschen aus wie so ein Regenwald.
Ach krass,
war auf jeden
okay.
Fall echt cool. Also es war richtig dichter Wald mit so Lianen und...
Das heißt, es ist schon eine Weile her, dass sie das aufgeforstet haben.
Ja,
also
ja,
alles wieder
auf
schon
jeden
groß,
Fall riesige Bäume, unglaublich. Und das war richtig, richtig schön. Und dann waren wir eben einmal in Santa Teresa, da sind auch diese bunten Treppen, die sind ganz berühmt.
Ah ja, da kennt man Fotos zumindest wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Und das ganze Viertel ist halt ganz schön, da gibt es so eine ganz alte Straßenbahn zum Beispiel, mit der sind wir gefahren. Dann genau so kleine bunte Häuser, viel so Kunsthandwerk.
Mhm.
Ja, und wo waren wir noch? Also wir sind halt so ein bisschen in der Stadt rum. Ich war in Barra auch ein bisschen, meine Mutter war da am Anfang noch und dann haben wir uns das angeguckt, wo sie wohnt und dann waren wir da am Strand, sind über so eine Lagune irgendwie mit dem Boot gefahren.
Oh,
und so.
Das klingt doch gar nicht so schlecht.
Ja, das war echt cool.
Du hast gerade gesagt, Zuckerhut hast du schon mal gesehen. Du warst schon mal in Rio tatsächlich, ne, vor den Olympischen Spielen.
Ja, ich hatte da 2013 Weltmeisterschaft. Bin ich auch Zweite geworden.
Es scheint auf jeden Fall kein schlechter Ort zu sein für dich und Erfolg, ne? Du hast gerade schon gesagt, du hast im Olympischen Dorf gewohnt. Wie war das so?
Also mir hat es gut gefallen. Ich fand es richtig cool, so mit den ganzen anderen Sportlern zusammen. Einmal hatten wir dieses Haus, wo die ganzen Deutschen drin gewohnt haben. Das war schon mal cool, wenn man dann die Sportler so ein bisschen kennengelernt hat, auch aus den anderen Sportarten. Ich bin eigentlich kein großer Sportgucker, aber wenn ich die Leute erstmal so kenne, dann interessiert es mich natürlich auch, wie die Wettkämpfe waren. Und irgendwie fand ich dadurch, war Olympia für mich auch richtig spannend. So, also
hat man dann so abends dann auch noch irgendwie zusammengesessen und, weiß ich nicht, dann mal schnell noch die wichtigsten Sachen des Tages angeschaut oder darüber gequatscht, was gerade so passiert ist dann in seinem Leben so?
Ja, wir hatten erstmal keinen Fernseher, aber dann haben wir uns irgendwann einen erkämpft.
Mhm.
Und dann haben wir abends genau auch nochmal so die Highlights von den Spielen und so angeguckt und auch Wettkämpfe von anderen. Aber oft waren wir abends auch im Deutschen Haus und da irgendwie zusammengesessen, auch mit noch eben Leuten aus anderen Sportarten und dann auch alles so besprochen, ja.
Cool.
Revue passieren lassen.
Es gab auch viel Kritik so an der Orga rund um die Olympischen Spiele, auch von anderen Sportlern. Wie hast du das so erlebt, auch an den Unterkünften zum Beispiel?
Ja, also ich glaube, ich war halt schon in Brasilien. Wir waren auch schon ein paar Mal in Saquarema und in Salvador de Bahia und so. Und ich fand eigentlich, dass sie sich richtig Mühe gegeben haben und dass es für brasilianische Verhältnisse auch sehr gut organisiert war und alles. Es gab natürlich ein bisschen Probleme beim Transfer zum Beispiel, also wir hatten ein bisschen wenig Busse, aber es war dann letztendlich hat man geguckt, in welche Sportarten sind da in der Nähe, zum Beispiel war bei uns direkt Radsport, die Busse waren komplett leer, dann sind wir halt mit denen gefahren. Habe gehört, zum Beispiel wurde sich darüber beschwert, dass man das Toilettenpapier nicht in die Toiletten werfen darf, aber das ist halt in Brasilien einfach normal, also haben wir es halt in die Mülleimer geworfen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, also es war eigentlich das, womit ich gerechnet habe. Und ich fand es war, also die haben es wirklich gut organisiert. Also es war auch so, dass ich nach einer Weile auch das Essen in der Mensa nicht mehr so lecker fand. Aber ja, ich weiß nicht, ist halt auf jeden Fall genug da und zwar vielfältig und so. Und ich finde, ja, also ich fand es war jetzt gar kein Grund da, sich zu beschweren. Mhm. Aber ja.
In welche Mensa geht man schon gerne nach
drei Wochen lang essen? Ja, eben, ja. Ne?
Also normal. Wie war denn das so stimmungsmäßig? Was war so bei Wettkämpfen los? Also auch so, weiß ich nicht, so dann so bei frühen Wettkämpfen, waren da immer Leute? War da immer Publikum? Gab es da dann auch mal irgendwie ein bisschen Gejubel? Oder hat man da auch mal alleine irgendwie mit seinem Gegner auf der Matte gestanden?
Also bei uns war die Halle echt total voll und die Stimmung war auch gut. Also was ja allseits kritisiert wurde und was auch bei uns tatsächlich so war, war, dass die Brasilianer, wenn Brasilianer gekämpft haben, halt auch die anderen Sportler echt massiv ausgebuht haben.
Ach krass, okay.
Und es hat auch zum Beispiel eine, sogar drei deutsche Mädels haben gegen Brasilianerinnen gekämpft und auch alle drei verloren. Und gerade in einem Kampf war es auch so, die Brasilianerin hat eine Bestrafung gekriegt, die ganze Halle hat gebuht und die haben die dann wieder zurückgenommen, wo man sich so dachte, muss jetzt nicht sein irgendwie.
Verstehe, ja.
Aber ansonsten, also gerade bei, also zum Beispiel an meinem Wettkampftag ist die Brasilianerin direkt im ersten Kampf ausgeschieden. Mhm. Und ich habe mich in der Halle wohlgefühlt, also mir hat Spaß gemacht, da zu kämpfen. Ich fand, es war eine wahnsinnig gute Stimmung, die haben richtig cool angefeuert. Mhm. Und ja, also ich würde das so differenzieren sozusagen, wenn Brasilianer auf der Matte waren, das war echt nicht gut. Mhm. Aber ansonsten war es cool und hat Spaß gemacht und alles. Aber ich habe von anderen Sportarten gehört, dass da die Hallen nicht voll waren. Also zum Beispiel die Turmspringer meinten, das war total leer und so. Ich glaube, Judo ist halt auch in Brasilien schon wahnsinnig populär. Ja, und dadurch hatten wir Glück oder also waren auf jeden Fall nicht davon betroffen, dass es sozusagen leer ist.
Bronzemedaillengewinnerin im Judo bei den Olympischen Spielen in Rio. Letzte Woche sind sie zu Ende gegangen, die Olympischen Spiele. Du bist aber schon ein bisschen länger wieder hier. Kein Bock gehabt auf Abschlussfeier?
Ja, doch schon, aber irgendwie direkt nach dem Wettkampf war, ehrlich gesagt, war so viel irgendwie Presseandrang. Ich habe da auch gar nicht mit gerechnet. Das hat mich im ersten Moment schon total überfordert. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich da überhaupt nicht runterkomme und das gar nicht so genießen kann. Und ich fliege halt auch noch in Urlaub nach Peru am 31. Und ja, irgendwie wollte ich davor noch meine ganzen Freunde sehen, mit denen ich, also wo ich so das Gefühl hatte, die haben mich auf dem Weg begleitet und das auch ein bisschen mit denen zusammen feiern. Und dann gab es die Möglichkeit, ein bisschen früher zurückzufliegen und die habe ich dann genutzt.
Ja, Freunde sind besser als Presse, ne? Aber schön, dass du dann trotzdem zu uns gekommen bist. Nein, kann ich verstehen. Es ist ja auch ganz schön was los. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich cool, dass relativ viele Menschen dann wohl auch Judo verfolgt haben, ne?
Ja, ich fand es auch richtig cool. Also wir haben auch gehört, irgendwie die Einschaltquoten bei dem Kampf waren auch richtig gut. Insgesamt irgendwie die 8 höchsten bei Olympia.
Das ist schon nicht schlecht, ja.
Sowas ist schon richtig cool und es hat mich auch gefreut. Und auch diese ganzen Pressesachen und so, das hat mich natürlich auch total gefreut. Ich habe das auch alles gerne gemacht.
Natürlich.
Aber ich fand es auch ganz schön, als wir dann noch ein paar Tage hatten, uns so Rio anzugucken und war auch wirklich glücklich, als ich dann zu Hause war und so.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Urlaub ist jetzt angesagt. Wo geht's hin, hast du gerade gesagt?
Nach Peru.
Nach Peru. Einfach mal durch oder Rundreise oder gibt's irgendein Ziel?
Ja, wir wollen ein bisschen so eine Rundreise machen. Wir haben es aber noch nicht bis ins letzte Detail geplant. Also eigentlich haben wir nur den Anfang geplant.
Also Backpack-mäßig irgendwie, ja, mal gucken,
genau,
was kommt.
Genau so. Irgendwie ein bisschen von Lima, ein bisschen Richtung Süden irgendwie. Dann so eine Insel da, die so Klein Galapagos auch genannt wird. Dann in die Wüste, da sind diese Nazca-Lines. Und dann mal gucken, irgendwie vielleicht nach Cusco. Und da kann man dann zu Machu Picchu und auch in so einen Nationalpark und so. Mal
sehen. Klingt sehr cool. Du bist gerne viel unterwegs. Du hast eben schon gesagt, so mit Judo ist schön zu reisen, mit Mathe stellst du dir auch vor, vielleicht dann irgendwann mal zu reisen. Russland, Korea, Japan, bist du schon überall gewesen. Wie war es in Japan? Hat dir da so, weiß nicht, warst du auf den Ursprung von Judo unterwegs? Was hast du da so gemacht?
Ja, wir fliegen halt wahnsinnig viel durch die Gegend für die ganzen Trainingslager, das stimmt, in Japan waren wir auch schon öfter. Wir haben halt immer einen Wettkampf in Tokio und auch ein kurzes Trainingslager und dann sind wir meistens an irgendwelchen Unis so mehr auf dem Land. Und in Tokio haben wir uns natürlich ein bisschen die Stadt angeguckt und was ich in Japan aber eigentlich das Coolste finde, ist das Essen. Also ich stehe total auf das japanische Essen und auch auf Sushi und alles. Und ja, das genieße ich eigentlich immer am meisten, wenn wir da sind.
Wie sieht's mit Sushi 2020 aus? Japan, bist du mit dabei noch?
Würde ich nehmen, ja. Also es ist auf jeden Fall erstmal der Plan.
So soll es sein. Dann da schon mal viel Erfolg dazu und natürlich auch bei deiner Promotion. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Die hat sich Judoka Laura Vargas Koch in Rio geholt bei den Olympischen Spielen und heute Morgen war sie zu Gast hier in Dein Sonntag. Danke dafür und dir noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.